willkommen zum Tierschutz-Update. Ich bin Hannah Hindemith. Marie-Anne Kannengießer hat nach einem lebensverändernden Erlebnis vor vielen Jahren ihren Kittel an den Nagel gehangen und ihre Tierarztpraxis in Süddeutschland geschlossen. Nun lebt sie in Griechenland und versorgt mit ihrem Projekt Dr. Doolittle Sanctuary Streunerhunde und Katzen, die sie nach Deutschland vermittelt. Wir haben mit ihr gesprochen, wie es ist, neu anzufangen, wie sie es schafft, mit Tieren auf Augenhöhe zu leben und wie sie die richtigen Menschen für ihre tierischen Schützlinge findet. Viel Spaß mit dem Gespräch.
Das Tierschutz-Update wird dir präsentiert von der Deine Tierwelt Club App. Wenn dein Hund oder deine Katze für dich an erster Stelle steht, dann wirst du die App lieben. Denn damit verfolgst du nicht nur das Verhalten und die Aktivitäten deiner Fellnase, sondern sammelst auch wichtige Gesundheitsdaten. Alles mit nur einem Fingertippen. Übrigens findest du auch in der App unsere spannenden Podcast-Folgen, sowie die, die du jetzt gerade hörst. Tauch also ein in die spannenden Podcasts während deiner Spaziergänge oder entspannten Kuschelabende mit deinem vierbeinigen Freund. Sie bieten nicht nur Einblick in die Welt der Tiere, sondern auch wertvolle Tipps von Experten. Und vergiss nicht, unsere Magazinartikel durchzustöbern, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und Antworten auf all deine Fragen rund um dein Haustier zu finden. Also worauf wartest du noch? Entdecke die Club-App und werde Teil unserer Community. Den Download-Link findest du in den Shownotes und jetzt ganz viel Spaß beim Podcast.
Hallo Marianne, schön, dass du da bist. Kannst du dich zunächst bitte einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Hallo Lisa, herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich weiß das sehr zu schätzen, weil sonst lade ich immer Leute ein und jetzt bin ich mal eingeladen. Das macht mir eine Riesenfreude. Ja, und wer ich bin einfach ein ganz tierbegeisterter Mensch. Ich bin ehemalige Tierärztin, das heißt, ich hatte früher eine Tierarztpraxis für Kleintiere und Pferde, Fachgebiet Naturheilverfahren, lebe jetzt in Griechenland und das ja zur Berufsethik von Tierärzten gehört, auch Tierschutz zu machen, habe ich hier in Griechenland ein Pilotprojekt, das zu meiner NGO FutureLink Earth gehört. Das Pilotprojekt ist das Dr. Doolittle Sanctuary, das sich auf dem Peloponnes in Griechenland befindet.
Tierschutzarbeit in Griechenland ist sozusagen jetzt einfach dein Leben. Wie bist du dazu gekommen? Wie war da so dein Werdegang?
Am 5.11.2017 kam ich nach Griechenland. Ziemlich desolat nach einer anstrengenden Scheidung und wollte einfach mal so 3 Monate Pause. Und ich hatte einen Winterdienst übernommen in einem Kulturprojekt. Und in diesem Kulturprojekt gab es natürlich, wie überall in Griechenland, streunende, herrenlose Katzen, um die sich keiner gekümmert hat. Das war mir ein Dorn im Auge. Das war meine erste Begegnung. Ich wollte eigentlich nach 3 Monaten wieder zurück, aber irgendwie hat mich Griechenland gehalten und so habe ich mir ein kleines Häuschen angemietet im Februar 2018. Dort habe ich eigentlich angefangen, wieder Tierschutz zu betreiben, mich um Katzen zu kümmern, zu schauen, dass zumindest ich einige der Kastration zuführe, zu füttern, zu medikamentieren. Und so nach und nach haben sie sich zu mir assoziiert. Erst ist einer eingezogen, dann ist der zweite eingezogen, dann hat der zweite 3 Welpen mitgebracht und so ging es dahin. Und inzwischen lebe ich an einem anderen Ort in Griechenland und habe hier jetzt ein größeres Projekt mit meinem kleinen Häuschen und einem Volontärhäuschen. Und wir versorgen hier in diesem Projekt gut 20 Tiere, stehen aber gerade für insgesamt ja, knapp 50 Tiere.
Das ist schon eine Menge. Also da hast du dir in kurzer Zeit schon echt viel aufgebaut. Genau, du bist approbierte Tierärztin und hattest auch eine eigene Praxis. Warum hast du denn den Kittel an den Nagel gehangen?
Ich habe den Kittel an den Nagel gehangen nach einem Herzinfarkt.
Möchtest du da näher drüber sprechen?
Ja, kann ich machen, weil es ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Ich hatte auch eine Nahtoderfahrung, ich war auf der anderen Seite, ich wollte eigentlich drüben bleiben und es hieß, geh wieder zurück, es ist noch nicht erledigt. Also ich habe all diese Erfahrungen gemacht mit Lichtsehen und so weiter und natürlich stehst du hinterher auf anderen Füßen. Und ich habe sehr in Frage gestellt, warum ich Tiermedizin gemacht habe und meine ganze Tierliebe, mein mit Tieren befreundet sein, mein Tieren auf Augenhöhe und Herzenshöhe begegnen, das konnte ich ja im tierärztlichen Beruf nicht leben.
Warum nicht?
Naja, weißt du, Nadeln in Tiere reinstechen und ihnen Spritzen geben, ihnen Tabletten geben, das mögen die gar nicht. Die sind da nicht begeistert davon.
Ja, es hilft ihnen.
Eingeschränkt. Letztendlich ist es so, dass sehr viele Tierhalter ihre Probleme aufs Tier übertragen. Und viele Tierhalter aus einem Unverständnis heraus und fachlichem Unwissen ihre Tiere krank machen und sehr schwierig sind in der Patientencompliance und in der Kommunikation, sodass man als Tierarzt oft ansteht und fürs Tier gar nicht die Dinge machen kann, die man machen könnte oder möchte.
Hast du da ein Beispiel?
Das einfachste Beispiel ist Fütterung. Es gibt einfach Tierhalter, die aus Bequemlichkeit und Unverständnis Trockenfutter füttern und ihre Tiere damit krank füttern. Und wenn du dann als Tierarzt bessere Richtlinien an den Tag legst oder Möglichkeiten offerierst, dann wird das nicht immer angenommen oder ernst genommen.
Und das ist dann frustrierend natürlich auch. Ja.
Das ist frustrierend, weil du dem Tier nicht helfen kannst. Der Tierhalter ist sauer, weil du dem Tier nicht hilfst. Du sagst dem Tierhalter, warum es nicht geht und dass es an ihm liegt und dass keine Compliance da ist. Und dann geht er zum nächsten Tierarzt, der ihm dasselbe sagt. Und dem Tier ist nicht geholfen. Und nach machen einen solche Sachen mürbe. Mich hat es mürbe gemacht. Also bei Pferden ist es so, wenn du Pferde 23 Stunden in den Stall einsperrst und dich dann als jemand, der am Schreibtisch sitzt, aufs Pferd setzt, um eine halbe Stunde oder Stunde zu reiten, das ist für das Pferd Selbstmord. Und dann ist es sehr frustrierend, wenn so ein Tier krank wird und du sollst es behandeln, weil du kannst, wenn du es behandeln möchtest, müsstest du die Haltung verändern. Und wenn keine Compliance vom Tierhalter da ist, dann geht's nicht. Also diese Dinge haben mir nach und nach das Herz gebrochen und so bin ich in einem Herzinfarkt gelandet. Also kannst wirklich sagen, gebrochenen Herzens. Und dann hat es einige Zeit gedauert, in der ich nur als, sagen wir mal, Heilpraktikerin gearbeitet habe, bis ich mich wieder Tieren zugewandt habe. Und das war dann eigentlich erst an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich verstanden, ich mag mit Tieren reden, ich mag mit Tieren leben. Es geht mir nicht darum, Tiere zu behandeln. Es geht mir darum, dass es Tieren gut geht mit mir und dass es mir mit Tieren gut geht.
Also du bereust auch die Entscheidung nicht, die du da getroffen hast?
Nein, ich bereue das nicht. Ich danke dafür. Ich danke für diesen Herzinfarkt, weil er mir die Augen geöffnet hat. Da kannst du wirklich sagen, Schmerz als Lehrmeister.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein einschneidendes Erlebnis war. Und wenn du dann noch diese Nahtoderfahrung hattest, dass du dann ja was geändert hast einfach.
Wie viele andere, die auch ein Nahtoderlebnis haben, habe ich danach mein Leben geändert und bin mir ein Stück näher gekommen.
Und den Tieren dann auch wieder.
Und den Tieren auch wieder. Und bin jetzt sehr glücklich in dem Projekt, das ich angefangen habe. Also ich habe hier in meiner Tierschutzorganisation auch keine Käfige, keine Zäune. Meine Tiere leben frei.
Und wie ist das, wenn ihr mal einen Notfall habt? Denkst du dann schon manchmal, ach Mensch, ich kann das ja eigentlich. Ich würde jetzt gerne selber tierärztlich helfen und das weiß ich, was dann getan werden muss, ob operiert werden muss oder eine Wunde versorgt werden muss. Oder
bei den kleinen Sachen mache ich das eh oder bei Naturheilverfahren. Aber offiziell darf ich hier in Griechenland nicht als Tierärztin arbeiten. Die Griechen haben hier andere Regelungen, sodass ich mit den Kollegen vor Ort zusammenarbeite und ganz ehrlich den Aufwand mit Praxis und Geräten und Röntgen und Chirurgie und Autoklav, das möchte ich auch nicht mehr haben. Und diesen ganzen Finanzamtsterror, der dann da hinten dran hängt, auch nicht.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Gibt es da genug Tierärzte bei dir in der Gegend auch?
Ja, wir haben unten in der Stadt allein drei, in der Stadt, also das ist ein Städtchen mit 7000 Einwohnern. Da haben wir drei Tierärzte und mit zwei davon bin ich in Kooperation. Der eine ist ein sehr guter Chirurg und die andere ist einfach eine, wie soll ich sagen, sehr saubere, sehr perfekte Person. Mit der mache ich so die kleineren und alltäglichen Dinge.
Ja, du hast da deine beiden Tierärzte, die dich unterstützen. Wie ist das mit den Tierarztkosten? Ist das vergleichbar mit Deutschland? Auch wenn man jetzt die Novellierung bedenkt von der GOT, dass alles ein bisschen teurer geworden ist, Inflation und so weiter.
Es ist schon also im Verhältnis für Griechenland sehr teuer. Die Medikamentenkosten sind sehr ähnlich und auch die Behandlungskosten sind relativ hoch. Du kannst halt Deutschland und Griechenland nicht vergleichen. Also hier verdient eine Frau an der Kasse für einen 40-Stunden-Job 500 Euro pro Monat.
Wie kann man sich denn so einen beispielhaften Tag bei dir vorstellen?
Ein beispielhafter Tag. Der ist für mich ein bisschen anders als für meine Volontäre. Die Volontäre, die sich um die Hunde kümmern, stehen etwas früher auf. Also du kannst die sagen, die sind 6:45 unterwegs und stehen auf, begrüßen die Hunde, begrüßen die Katzen, füttern die Katzen und geben frisches Wasser und dann gehen die mit den Hunden spazieren. Wobei das dann meistens so beginnt, dass wir hier oben losgehen mit unseren beiden Jagdhunden und dem jetzt neu dazugekommenen Streuner Merlin und unserem Wachhund Juliette. Und dann geht die Volontärin Richtung Dorf und im Dorf gabelt sie meistens dann die beiden Dorfhunde auf und dann gehen sie zu sechst, also beziehungsweise zu siebt mit Volontär, eine schöne Runde. Und kommen dann alle im Sanctuary an und dann kriegen alle Hunde etwas zu essen. Dann nehme ich an, wird die Volontärin ein bisschen schmusen oder Katzen kämmen, wie auch immer. In jedem Fall ist sie dann um 9:30 bei mir zur allgemeinen Besprechung. Dann gehen wir die Tiere durch, gehen durch, was an diesem Tag zu machen ist. Ich frage nach, ob die Medikationen gegeben worden sind, ob irgendwas Besonderes ist, ob Futter fehlt, ob wir irgendwas einkaufen müssen. Und dann geht die Volontärin in ihren Tag hinein, versorgt die Tiere, macht ihre eigenen Arbeiten, lebt hier in Griechenland ein griechisches Leben, kocht für sich selber. Und für mich ist es so, dass ich dann an den Laptop gehe und meine Sachen für die NGO abarbeite und mich um Fundraising und solche Sachen kümmere oder um Crowdfunding, meinen ganzen E-Mail-Verkehr mache und auch meine Schreibtischkatze hier schmuse. Also hier ist bei mir momentan gerade der Juno. Das ist ein europäisch Langhaar, der von seiner Mutter weggeschmissen wurde und seit seiner ersten Lebenswoche bei mir lebt. War ein langer Überlebenskampf, aber wir haben es geschafft.
Und wie lange hast du den jetzt schon bei dir?
Von Anfang an hatte ich den, ja, der kam im Sommer 2018.
Und die bleiben dann auch bei dir, wenn sie merken, bei dir geht es ihnen gut, ne, dann ziehen sie da gerne ein.
Ja, also es sind einige, die sind zu mir gekommen und waren auf der Durchreise und dann wieder weg. Andere sind gekommen und sind den normalen Weg gegangen von Aufnahme, Zähmen, Kastrieren, Medikation. Und wenn ich eben entschieden habe, das ist ein gutes Tier, das kann als Therapietier bleiben oder das kann gut Kontakt zu den Volontären bekommen, dann bleibt es hier vor Ort und wird ein Dr. Doolittle Sanctuary Tier. Währenddessen, wenn ich merke, ah, das ist ein Tier, das braucht Einzelbetreuung, das braucht einen Tierhalter, der immer dafür da ist, dann geben wir es zur Adoption frei.
Und wie läuft das ab mit den Adoptionen? Also wo findest du die? Worüber machst du da deine Vermittlung?
Wir haben natürlich Inserate auf Social Media. Wir haben sie auf unsere Website inseriert. Aber ansonsten ist das Protokoll sehr einfach. Zuerst werden sie gezähmt. Also erstmal müssen wir sie so weit bekommen, dass wir einen Halsband dran kriegen und dass wir sie sicher im Auto fahren können zum Tierarzt. Dann kommt die erste Standarduntersuchung beim Tierarzt, wo festgestellt wird, was weiß ich, wenn Lymphknoten verdickt sind, machen wir sofort einen Test auf die Mittelmeerseuchen. Wenn alles gut ausschaut, wird das erste das Gewicht geguckt und das Tier angefüttert, bis es dann bereit ist für die Kastration. Bei der Kastration wird normalerweise auch ein Bluttest gemacht, es wird gechippt und dann fehlen eigentlich nur noch die Impfungen und die Ausreisepapiere und dann die Schlussuntersuchung. Also wer von uns ein Tier nimmt, der kann sicher sein, dass es gut versorgt ist, dass es ordentlich angeschaut ist, dass es unter tierärztlicher Kontrolle war. Und Hier kriegt niemand die Katze im Sack oder den Hund im Sack. Mir ist es auch am liebsten, die Menschen, die sich wirklich interessieren, ein Tier von uns zu nehmen, dass die vielleicht Urlaub in Griechenland machen, bei uns vorbeikommen, schauen, ob das Tier wirklich zu ihnen passt, mich sehen lassen, ob das Tier zu ihnen möchte. Und dass wir dann, wenn es zu einem Jahr kommt, zügig die Ausreisepapiere mit dem örtlichen Tierarzt machen und dem Tierhalter vermitteln, wie er sein Tier dann am besten nach Deutschland oder Österreich oder Schweiz bringt.
Ihr vermittelt nach Deutschland, Österreich, Schweiz. Warum nicht innerhalb von Griechenland?
Hier sind 80-90% aller Tiere Straßentiere. Wo willst du dahin vermitteln?
Also die Leute haben kein großes Interesse dann an Haustieren selber, oder?
Ja, es gibt in Griechenland nicht mal eine Katzenklappe zu kaufen. Also kannst du dir vorstellen, wie die Katzen hier leben.
Ja, wer schon mal in Griechenland war, hat das ja gesehen. Ne? An jeder Ecke Straßenkatzen und ab und an gibt es mal ein paar Anwohner, die dann auch füttern zum Beispiel. Aber ja, die sind auf sich gestellt.
Aber so, dass, wie man es bei uns kennt, dass es ein Haustier ist, das in engem mitmenschlichem Kontakt ist, das seine eigene Katzentür hat zum Rein- und Rausgehen, das zweimal am Tag gefüttert wird, das zum Tierarzt gebracht wird, sowas gibt es hier nicht.
Das ist schon eher so auf Distanz und nicht so liebevoll, wenn man das so sagen darf. Ne? Also ab und an gibt es da ja auch zum Beispiel Hunde, die dann irgendwo hingehören, aber die haben ja auch eher so Wachhundcharakter wahrscheinlich, ne, was ich so mitgekriegt habe.
Die paar Hunde, die ein Tierhalter haben, hängen zu 90% an der Kette. Was hier leider noch möglich ist. Und die Katzen, die hier irgendwie assoziiert zu einem Haus leben, die dürfen deswegen dort bleiben, weil sie die Schlangen töten. Aber die werden nicht zum Tierarzt gebracht, geimpft, gepflegt. Wenn ein Tier hier irgendwas hat oder angefahren wird, das verreckt. Also ich bin vorgestern erst wieder angerufen worden. Es ist ein Hund angefahren worden. Die Frau hat ihn zum Tierarzt gebracht. Der Tierarzt hat geröntgt. Und es ist ein komplizierter Bruch von Elle und Speiche. Das heißt, es braucht Osteosynthese und der Tierarzt vor Ort hat gesagt, okay, zum Selbstkostenpreis, aber unter 450 geht's nicht. Und das ist die erste OP und nicht die zweite OP, wo die Platte dann rauskommt und nicht die Behandlung dazwischen. Und dann ist es halt so, dass die paar Tierschutzorganisationen, die gibt, letztendlich aus ihrer Tasche das Geld zusammenlegen, dass der Hund nicht eingeschläfert wird oder erschossen wird oder einfach so auf der Straße verreckt.
Meistens dann durch Spenden.
Ja, aber nicht von Leuten, sondern, also ich zahle jetzt aus meiner eigenen Tasche bzw. meiner Rente 100 € für den Hund. Und so macht es eine andere Frau aus einer Gegend und noch eine gibt 50 und noch einer gibt 100 und so kriegen wir es zusammen. Ne?
Und hat er dann gute Chancen auf Heilung?
Mit der Osteosynthese ja.
Was ist denn Osteosynthese eigentlich?
Knochennageln. Da ist eine Platte dran gekommen, die Knochen sind jetzt geschient, da sind Schrauben durch und an einer Platte fixiert. Damit das jetzt überhaupt einmal die nächsten 6 Wochen Zeit hat zu heilen, aber irgendwann muss diese Platte wieder raus. Und in der Zwischenzeit braucht der Hund natürlich Betreuung, er braucht Essen. Das heißt, jetzt hat sich jemand zur Verfügung gestellt, ihn als Pflegehund zu nehmen, aber der zahlt natürlich auch alles aus seiner eigenen Tasche. Und wir werden dann versuchen, diesen Hund in Adoption zu bringen. Aber das ist jetzt ein Hund, der so als fünftes Rad am Wagen irgendwo auf einem Bauernhof mitgelaufen ist, nicht wahnsinnig sozialisiert ist, 7 Jahre alt ist und jetzt eine Osteosynthese am Vorderbein hatte. Leicht ist der nicht zum Vermitteln, da braucht es jemand mit Herz. Auch wenn es ein ganzer lieber Hund ist. Ne?
Oh Mann, ja, und das ist halt traurig, wenn man bedenkt, dass es da noch so viele mehr gibt und dass das ja wirklich nur einer ist, ne? Und die haben ja alle ein schweres Schicksal.
Alle haben ein schweres Schicksal und du auch jedes, ich nehme nur Tiere, die von selbst zu mir kommen. Also ich hole von nirgendwo eins, ich nehme auch keins an, das mir angeboten wird, es sei denn in einem ganz besonderen Fall. Ich habe die Regel, ich nehme, wer freiwillig zu mir kommt. Und es kommen jedes Jahr genug Tiere, gerade so, dass ich irgendwie über die Runden komme.
Ja, muss man halt auch bedenken, ne? Dass du das alles dann vieles aus eigener Tasche bezahlst.
Und stemm das erstmal, weißt du, ich zahle hier Miete für 2 Häuschen, ich habe die Volontäre, ich habe hier 20 Tiere, stemm mal die Tierarztkosten und die Futterkosten. Es sind im Januar sind 3 Hunde gekommen. Im Moment werden die Dorfhunde unten kaum gefüttert. Jetzt kommen die auch 2-mal am Tag zu essen. Das heißt, ich habe hier zwischen 6 und 7 Hunden jeden Tag zu füttern. Und das sind keine kleinen Hunde, das sind Hunde mit einem mittleren Gewicht. Also wenn ich sie mittel, 25 bis 30 Kilo. Die fressen auch entsprechend.
Hilft dir da die NGO auch irgendwie, was das Finanzielle angeht?
NGO bedeutet, ich muss schauen, dass ich Fördergelder kriege. Die NGO ist jetzt mit viel, viel finanziellem und Arbeitsaufwand gegründet. Wir haben die Finanzamtsbescheinigung seit 6.12.23 und jetzt geht es darum, dass ich versuche, an Stiftungen und die EU für Fördergelder zu wenden. Aber das ist viel Zeitaufwand und braucht sehr, sehr viel Arbeitskraft, da dann am Schluss an irgendeiner Ausschreibung irgendein bisschen Geld zu bekommen. NGO heißt ja nicht, dass es ein Geld irgendwo herschwimmt, sondern du musst dich kümmern, dass du über Spenden Geld einnimmst.
Und das ist ja auch oft nur limitiert, dann die Laufzeit sozusagen. Ne, das ist dann für, keine Ahnung, 2 Jahre oder so und dann muss man sich ja nochmal bewerben, soweit ich das...
Im Allgemeinen sind es fixe Fördergelder für irgendetwas, aber die musst auch erst einmal kriegen.
Ja, die wollen natürlich alle haben. Ne?
Die wollen alle haben.
Um jetzt wieder auf die Vermittlung zurückzukommen. Du hast es ja eben schon so ein bisschen angesprochen, worauf achtest du dabei besonders, wenn die jetzt zu euch kommen? Weil das ist ja auch eine Sache, die braucht ja auch Zeit. Also selbst wenn dann der Funke überspringt und du hast entschieden, diese Person bekommt den Hund, dann kann die ja nicht gleich am nächsten Tag mit dem Hund ausreisen, denke ich mal. Also das
ist schon technisch unmöglich, weil wir müssen die Papiere fertig machen. Wenn ich jetzt an Rita und Jürgen denke, die 2023 den Theodor geholt haben, das war ein griechischer Herdenschutzhund, die sind mit ihrem Camper eine Woche bei uns geblieben. Die haben hier ein bisschen volontärmäßig mitgearbeitet. Die haben den Theo auf dieser Ebene kennengelernt, sind mit ihm spazieren gegangen und ich konnte so nach und nach sehen, wie der Hund zu ihnen wächst und sie zum Hund wachsen. Sie haben ihn in den Camper reingetan, er hat gelernt, in den Camper ein- und auszusteigen. Ich habe innerhalb von einer Woche gesehen, es passt. Und am vierten Tag sind wir halt runtergegangen zum Tierarzt und ich habe den Chip überschreiben lassen auf sie und wir haben die letzte Ausreiseuntersuchung gemacht, die haben den Heimtierpass bekommen und haben ihn dann, nachdem sie eine Woche hier waren, im Camper mitgenommen, sind noch 2 Monate durch Griechenland gereist und dann nach Deutschland und ich kriege noch heute so alle 2 Monate mal ein Foto.
Ach schön, das ist doch bestimmt ein schönes Gefühl dann, wenn du siehst, es geht ihm gut. Wie läuft das dann mit einem Flug? Das ist ja ein bisschen komplizierter, den Hund mitzunehmen.
Komplizierter oder unkomplizierter, je nachdem. Also es kommt darauf an, von welchem Flughafen man fliegen kann, was gerade offen ist. Der Idealfall für uns ist Kalamata, der ist offen von Mai bis September. Da fahren wir 1,5 Stunden hin, dann muss der Hund in einen zugelassenen Käfig, passend zu seiner Größe, kriegt ein bisschen Sedation. Und wenn der Mensch, der ihn adoptiert, da ist, ist es kein Problem, dann ist er der Flugpate für das Tier, ansonsten brauchen wir einen Flugpaten für das Tier und dann fliegt das Tier zügig zum Ankunftsflughafen, wird ausgepackt und fährt von dort nach Hause.
Und da ruft man dann vorher an oder wie meldet man das an? Das ist ja an den Flughäfen auch manchmal ganz schön verwirrend.
Nein, das musst du buchen. Du kannst nicht einfach zu einem Flugzeug hinfahren. Es nimmt nicht jedes Flugzeug was mit. Du brauchst vorher einen Flugpaten. Dann musst du ein Ticket kaufen für den Hund. Das ist unter 250 nicht zu haben.
Ich habe noch nie gesehen, dass man irgendwie das direkt auswählen kann für einen Hund. Das klingt jetzt wahrscheinlich total grün hinter den Ohren, wenn du das immer machst. Aber hast du da irgendwie ein paar Tipps?
Jede Fluglinie, die Tiere mitnimmt, hat exakte Vorgaben für Käfiggrößen, für Gewichte, für Preise auf ihrer Website. Das Wichtige ist, dass man vorher anfragt und sagt, nehmen Sie Tiere mit. Und dass man dann halt nicht den billigsten Flug bucht mit 5 Stationen dazwischen, sondern das Tier muss direkt fliegen.
Das ist ja auch ganz schön anstrengend dann für die Tiere, ne?
Es ist einmal ein richtig anstrengender Tag, ja. Aber die haben alle in ihrem Leben schon viel schlimmere Sachen erlebt, glaub mir. Und natürlich kann man das auch mit Tierkommunikator vorbereiten.
Welche Fragen sollten sich die interessierten Adoptanten dann vorab stellen, bevor sie dich kontaktieren und dich besuchen und so weiter?
Will ich wirklich ein Tier? Oder ist es eine Laune? Kann ich ein Commitment für 15 Jahre machen? Oder nehme ich vielleicht mal erst einen älteren Hund, wo ich sage, der hat vielleicht noch eine Lebensspanne von 5 Jahren. Aber kann ich dann auch ein Commitment für 5 Jahre machen? Auch wenn sich meine eigenen Lebensumstände ändern, auch wenn es schwierig wird. Weil das Letzte, was passieren soll, ist, dass man ein Tier aufnimmt und dann wieder abgibt. Ins Tierheim oder so. Weil ein ausländisches Tier, was dann mal im Tierheim landet, wird selten wieder den Weg nach draußen finden. Und dann natürlich kann man die Kosten, die damit verbunden sind, stemmen. Jedes Tier kostet, Futtermittel kostet, wenn ich vernünftig füttern will, genauso wie ich selber natürlich gutes Essen essen möchte. Damit ich gesund bleibe, ist es beim Tier dasselbe. Wenn ich Dreck fütter, wird das Tier krank. Wenn ich Gutes füttere, wird es nicht krank. Und habe ich die Zeit, um mich wirklich mit dem Tier auseinanderzusetzen und zu beschäftigen? Also ich habe jetzt zum Beispiel 2 Jagdhunde in der Vermittlung. Die sind unglaublich nett, die sind familiengeeignet. Aber wenn mir da jemand sagt, er kann keine 3 Stunden am Tag spazieren gehen, dann kann ich dem die Hunde nicht geben.
Das muss ja dann auch individuell zu den Bedürfnissen passen. Die brauchen ja dann einfach viel Bewegung, Beschäftigung. Und Tierarztkosten hatten wir ja eben auch schon. Das kann auch ganz schön ins Geld gehen. Versicherung, wenn man das möchte.
Natürlich, man kann sich für OPs versichern, aber nicht jede Tierkrankenversicherung ist gut, nicht jede Tierkrankenversicherung übernimmt am Schluss auch die Kosten. Da muss man sich schon bei seinem eigenen Tierarzt gut erkundigen, welche Versicherungen empfehlenswert sind und was dann auch abgedeckt ist. Weil wenn ein Tier mit Vorerkrankung kommt, dann ist es wie bei einem Menschen, da wird es ausgeschlossen, ne?
Wie findest du denn das richtige Match? Du hast eben schon erzählt von Rita und Jürgen, glaube ich. Genau.
Wir bleiben bei Rita und Jürgen. Wir bleiben bei Rita und Jürgen. Rita und Jürgen haben Fotos von Theodor gesehen bei mir auf Facebook und haben sich in die Fotos verguckt. Haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, ja, sie haben Interesse, aber sie kommen erst in 3-4 Monaten nach Griechenland. Und ich habe gesagt, Mensch Leute, ich kann den Hund jetzt nicht 3-4 Monate auf die Parkliste tun, weil hinterher kommt ihr mir gar nicht. Und dann war nicht so ganz klar, haben sie wirklich viel genug Zeit, Garten ist da, ja, das ist ein alter Bauernhof bei denen, weil sonst keine Tiere mehr da sind. Katze war auch da, Theodor würde nicht alleine sein, es ist ein schönes Dorf. Also es war so halb gut, halb nicht gut. Und wir haben uns dann geeinigt, sollte sich jemand für Theodor finden, für Theodor, der gut geeignet ist, dann ist er weg. Und sollte sich niemand finden, dann sollen sie anrufen, ein paar Tage bevor sie nach Griechenland kommen. Und der war dann wirklich noch da, die haben angerufen und haben ihn besucht und so hat sich's dann ergeben.
Ja, so ein Herdenschutzhund, da muss man sich ja auch bewusst sein, ne, dass die so nicht nur zum Schmusen da sind, sondern halt auch ihre eigenen Bedürfnisse haben.
Die sind vor allen Dingen sehr intelligent, sehr kraftvoll. Also Theo unter 4 Stunden spazieren ging, war schwierig mit ihm, ne? Und den haben wir schon an den Strand runtergefahren immer, dass er schwimmen musste, damit er sich auspowert. Und weil es Gehen im Sand schwieriger ist und am Strand unten, haben wir auch öfter dann halt einmal Streuner oder so zum Spielen gefunden, weil Theo war damals Einzelhund hier, ne? Da war kein zweiter Hund da. Wäre auch beim Arbeitsaufwand mit Theo schwer gegangen, also das war viel Erziehungsarbeit bei dem.
Dann hast du schon ein bisschen vorgeleistet sozusagen dann.
Ja, natürlich. Wir schauen, dass die Hunde alle die Grundkommandos kennen, dass sie an der Leine gehen können, dass sie im Auto fahren können. Aber das musst du ja alles erst einmal machen.
Trainierst du auch sowas wie Stubenreinheit oder müssen das die Leute selber machen?
Ah, das können die Tiere. Also ich kenne kein griechisches Tier, das nicht stubenrein ist.
Wundert mich jetzt, weil die ja von der Straße kommen.
Die sind naturbelassener. Die sind naturbelassener. Weißt du, kein Straßentier macht in sein Bett. Die sind es gewohnt, das von sich weg zu verräumen und zu vergraben. Ganz, ganz anders als unsere Tiere.
Das hört man ja doch schon manchmal, wenn die aus dem Ausland kommen von der Straße, dass die dann erstmal nicht stubenrein sind. Vielleicht ist es ja auch die Aufregung und das, die neue Umgebung.
Das sind traumatisierte Tiere. Das sind schwer traumatisierte Tiere. Das ist Protesthaltung. Also das kann ich jetzt hier von keinem einzigen meiner Tiere sagen. Auch die Katzen, die wirklich in der Epigenetik null Information haben, in einem Haus zu leben. Von den ganzen Katzen, die wir hier haben, geht ein einziger auf die Katzentoilette. Alle anderen verrichten ihr Geschäft, auch bei strömendem Regen draußen.
Das klingt doch schon mal gut.
Aber das ist das Zusammenleben mit Tieren. Das ist auch unsere Geschichte, ihnen ganz andere Sozialkontakte zu geben, ihnen auf Augen- und Herzenshöhe zu begegnen, mit ihnen zu sein. Da verhalten sie sich anders.
Was genau macht ihr da anders? Wie kann man sich das vorstellen? Weil man hier in Deutschland ja schon so auf Haustiere aus ist, sage ich mal, und das halt gewohnt ist.
Die meisten Leute schauen auf ihr Tier herab. Das ist etwas, was ich bei mir hier im Refugium nicht dulde. Wir sind auf Augenhöhe. Wenn ich einem Tier eine Schüssel mit Futter hinstelle, dann sage ich guten Appetit und ich spreche das Tier beim Namen an. Hallo Angelo, hier ist dein Futter. Das machen wenig Tierhalter.
Ich glaube auch, dass viele Tierhalter einfach die, Hunde, Körpersprache oder das Ganze auch nicht so richtig verstehen. Das muss man ja auch erstmal alles lernen. So, das ist ja nicht...
Ja, Lisa, ich würde mir wünschen, es gäbe einen Katzen- und Hundeführerschein.
Ja, das kann ich gut verstehen. Also das wird, glaube ich, schon viel bringen, wenn man das vorher schon mal lernt und da sich auch die richtigen Leute aussucht, die dann wirklich auch den Willen haben, da so viel Arbeit reinzustecken einfach. Wie ist das bei euch mit der Erziehung? Wie schaffst du das? Obwohl ihr euch auf Augenhöhe begegnet, dass ihr... dass trotzdem alles gut funktioniert?
Vertrauensbasis. Ich kann immer hergehen und kann Kinder, Tiere, Menschen motivieren und ihnen mit Vertrauen begegnen und in Kommunikation gehen. Oder ich kann ihnen mit Gewalt begegnen, sie in Angst versetzen und zu etwas zwingen. Und in meinen Augen ist Gewalt etwas, was ins letzte Jahrhundert gehört. So können wir nicht weitermachen.
Du hast ja schon gesagt, du bleibst dann auch mit den Adoptanten, mit den neuen Haltern in Kontakt, wenn die Tiere dann da einziehen dürfen. Warum ist das so wichtig?
Manchmal ist es medizinisch einfach wichtig, weil es sind ja doch Tiere, die aus dem Mittelmeerbereich kommen, die von einer schwierigen Futtersituation herkommen, dass da noch ein bisschen Supervision dabei ist. Und dann ist ganz ehrlich so, dass die Tierhalter mich oft als zweite Meinung nutzen. Also wenn sie bei ihrem eigenen Tierarzt sind, kriege ich trotzdem das Blutbild und es heißt, schau mal drüber und fällt dir was auf.
Ja, das ist, denke ich, auch hilfreich, ne? Einfach nochmal eine zweite Meinung einholen, du kennst dich da ja aus. Ja. Was ist denn eigentlich, wenn es nicht passt? Wenn die dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr oder so merken, die kommen überhaupt nicht mit dem Hund klar. Nimmst du vermittelte Hunde auch zurück? Das ist ja, denke ich, schwierig, weil du in Griechenland sitzt.
Ich hatte diesen Fall noch nie, weil ich wirklich vorher auf Herz und Nieren prüfe. Es ist, auch wenn ein junges Paar kommt und nimmt ein Tier auf, also Leute, die nicht 10 oder 20 Jahre zusammen sind, dann kläre ich mit denen vorher, was passiert, wenn ihr euch trennt.
Und was ist, wenn das jetzt mal passieren sollte, wenn sich jemand bei dir meldet? Hast du vielleicht irgendwie Kontakte, Pflegestellen in Deutschland, wo sie hin können? Oder?
Nein, sowas habe ich noch nicht. Ich hätte es gerne, also falls jemand dieses Interview hört und sich zur Verfügung stellen möchte als Pflegestelle für das Dr. Doolittle Sanctuary in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, bitte Kontakt aufnehmen.
Du hast es eben schon angesprochen, in Griechenland leben 80% der Hunde und 90% der Katzen auf der Straße. Warum hat das Land denn so ein großes Streunerproblem?
Weil sich nie irgendjemand darum gekümmert hat. Und jetzt mit den Touristen wird mehr gefüttert. Je mehr gefüttert werden, desto mehr Tiere überleben. Vorher gab es halt durch die Schwächung der Tiere im Winter irgendwelche Seuchenzüge und dann waren sie wieder weg. Ist natürlich keine schöne Geschichte. Aber so ist es halt mit allen Streunern in allen Ländern. Und wenn wir das Streunerproblem nicht durch Erschießen, Vergiften oder sonstige Dinge lösen wollen, dann braucht es staatliche tierschützerische Maßnahmen, Kastrationsauflagen, entsprechende Gelder in den Tierschutz, Auflagen, dass keine Zucht mehr stattfinden darf, so lange, bis die ganzen Straßentiere vermittelt sind. Wer das von der rechtlichen Seite her und als Staat ordentlich macht, hat das Problem in 20 Jahren beendet. Aber es braucht entsprechende Maßnahmen und es braucht entsprechende Bildung für die Bevölkerung.
Genau, da muss irgendwie ein Umdenken stattfinden. Und politisch, passiert dir da genug oder woran scheitert das gerade?
Also in Griechenland gibt es zwar gute Gesetze, aber keiner setzt die Gesetze durch. Also wir hatten jetzt hier im Dorf, ich wohne in einem Dorf mit 30 Leuten und Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Neujahr hat jemand seinen Hund rausgeschmissen auf die Straße, weil der einen Huhn ermordet hat. Der Hund ist natürlich völlig verstört, verzweifelt zu mir gelaufen und hat gebettelt. Ich kann jetzt nicht im Dorf mit 30 Leuten jemanden anzeigen, dass der dann ins Gefängnis kommt. Da bin ich tot. Ich kann nur den Hund nehmen, kann eine Pflegefamilie geben und kann das Adoptionsverfahren einleiten. Das heißt, jetzt geht die Kastration, die Impfung, das Chippen, alles, was nie gemacht worden ist hier im Bergdorf, geht auf mich und die Vermittlung natürlich auch. Und dann das Futter in der Pflegestelle. Das heißt, der Hund, bis der adoptiert wird, hat er mich mindestens 1.000 Euro gekostet. Und als Tierschutzpauschale kriegen wir dann vom neuen Besitzer, wenn es gut läuft, 300 Euro zurück.
Hast du trotzdem Hoffnung, dass vielleicht irgendwann bald weniger Tiere auf der Straße leben müssen?
Ja, habe ich. Und zwar, weil es eine schwedische Organisation gibt, die sich jetzt darum kümmern möchte, so viel Unterschriften zusammenzubekommen, dass sie einen Influencer-Status erreichen. Wenn, das sind Marketingleute. Ich denke, dass sie das innerhalb der nächsten 2 Jahre schaffen und dann können die mit Hotels, mit TUI und mit Ägäen und größeren Leuten verhandeln, größere Budgets erwerben und die verteilen auf uns kleine NGOs und dann haben wir eine andere Schlagkraft. Und dann können solche großen Organisationen auch an die Regierung herantreten und sagen, so jetzt lass uns was machen.
Wie heißen die denn?
Animal Allies Society. Gründerin Andrea Panna, also mit der habe ich auch einen Kooperationsvertrag und ich helfe da auch mit, alles was geht. Und das ist natürlich, wenn wir uns nicht vernetzen, wenn wir nur Kleinorganisationen bleiben, erreichen wir einer Regierung oder einer Gemeinde gegenüber nie Schlagkraft. Letztendlich die großen Dinge kommen über Regierungen, kommen über die Wirtschaft und das nur, wenn große Organisationen wie Veto, Peter eingreifen. Wir kriegen die Gelder so nicht zusammen. Wobei ich natürlich auch hier für mich einen Spendenaufruf tätigen möchte. Ich bräuchte dringend ein paar Leute, die verstehen, was ich hier mache und ich nehme auch gerne Botschafter mit auf, die unsere Idee weitertragen, die näher mit uns im Kontakt sind oder die hier auch mal ein Volontariat machen. Was mir wichtig wäre, jetzt in meinem ersten Jahr als NGO wäre 100 Leute zu finden, die bereit sind, uns mit 10 Euro pro Monat zu unterstützen. Dann hätten wir mal die wichtigsten Tierarztkosten für uns hier im Sanctuary abgedeckt. Ich suche wirklich Leute, die bereit sind, für ein Jahr jeweils 10 Euro im Monat zu spenden. Und wir können natürlich Spendenquittungen ausstellen. Das heißt, das Geld ist nicht weg. Ihr könnt es hinterher steuerlich gelten.
Wie ist das genau mit den Volontären? Das ist ja Freiwilligenarbeit. Möchtest du da noch ein bisschen mehr drüber reden?
Wer hier ein Volontariat machen möchte, muss sich bei mir bewerben, muss sich vorstellen, muss im Gespräch eben auch zeigen, was er kann, was er will und inwiefern er sich einsetzen möchte hier. Sollte mindestens 18 Jahre alt sein und über ein paar Fähigkeiten verfügen. Ob man jetzt gut ist in Social Media oder gut ist in Tierpflege oder gut ist in Gartenarbeit oder gut ist in Streichen von Sachen, das ist egal. Man muss sich in irgendeiner Form einbringen und man muss mit Tieren arbeiten wollen und sich darauf einlassen, dass es ein relativ strukturierter Tag ist, 7 Tage die Woche, weil die Tiere jeden Tag essen und jeden Tag spazieren gehen. Und nachmittags hat man natürlich seine paar Stunden frei. Es ist wunderschön hier in Griechenland. Wir leben an einem Ort, wo andere Leute Urlaub machen. Und für diejenigen, die hier ein Volontariat machen, steht ein Volontärhäuschen zur Verfügung. Ist wie ein voll ausgestattetes Ferienhäuschen mit 45 Quadratmeter. Wohnraum mit Küche, Bad, Sonnenterrasse, Dachterrasse, Schlafgelegenheit und natürlich jeder Menge Tierkontakt. Im Volontärhaus wohnen, also jetzt als Freigängerkatzen rein rausgehend, 5 Katzen, assoziiert sind 3 Streuner und es wohnen dort 4 Hunde. Die Hunde wohnen nicht im Haus, die wohnen ums Haus.
Wenn man jetzt Interesse hat, wie kontaktiert man dich?
Am besten ist, mich anzurufen. Ich weiß nicht, kannst du die Telefonnummer unter dem Podcast verlinken oder mir ein E-Mail schreiben? Ich bin über WhatsApp, Telegram, Signal und Viber erreichbar, damit man jetzt nicht noch irgendwelche Kosten hat beim Telefonieren. Und dann vereinbart man einfach einen Termin für ein Vorstellungsgespräch, wie überall sonst auch. Dann machen wir eine Online-Vorstellung. Website ist futurelink.earth. Wir haben auf YouTube einen Futurelink Earth-Kanal, wir haben einen Dr. Doolittle-Kanal, wir sind auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn. Wer uns finden will, kann uns finden. Immer gucken unter Futurelink Earth oder Dr. Doolittle Sanctuary oder unter meinem Namen Marianne Kannengießer. Wer aktuell helfen möchte, wir sind gerade innerhalb eines Crowdfundings für Hundehütten. Da haben wir auf betterplace.org einen Fundraiser, den würde ich auch gerne zu diesem Interview verlinken. Weil wir stehen gerade an auf den Bau von 6 Hundehütten und da möchten wir was Nachhaltiges, was über die nächsten Jahre standhält und was winterfest ist und die Regensaison durchhält und die Ameisen durchhält und im Sommer genügend Sonnenschutz bietet.
Es klingt ein bisschen konfrontativ, aber ich habe mir da neulich wirklich Gedanken gemacht. Du bist ja jetzt schon im Rentenalter. Hast du da einen Plan, was mit den Tieren passiert, wenn du mal nicht mehr kannst?
Wir können es ganz klar reden. Ich bin 62. Ich plane, mindestens 88 Jahre alt zu werden. Jetzt, wo es die NGO gibt, deswegen habe ich die auch gegründet, geht es für mich darum, auch Teilhaber zu finden, Mitgesellschafter zu finden. Ich verkaufe auch Gesellschaftsanteile oder nehme Leute mit Gesellschaftsanteilen rein, die wirklich die Idee hier nachvollziehen können, die in meine Fußstapfen steigen und die dann weitermachen, wenn ich mal nicht mehr bin.
Hoffentlich hört es jemand. Ne?
Also ein Tierarzt, der vom Leben in Deutschland die Schnauze voll hat und dem nachhängt zu sagen, und irgendwann bin ich mal furt, der darf sich gerne melden. Es braucht auf jeden Fall, wenn hier jemand mitleitend rein möchte, jede Menge Tiererfahrung. Und vor allen Dingen eben auch, um die Idee zu halten, Tierliebe nicht im Sinne von ich hänge mich auf Tiere und ziehe Energie von Tieren, sondern das gebend, fürsorgend anwesend sein.
Um den Dr. Doolittle Ethos.
Den Dr. Doolittle-Charakter zu pflegen, genau. Deswegen heißt es auch so. Also ich bremse auch für Schlangen, weißt du? Und wenn hier eine Bergwieper bei mir auf der Terrasse ist, dann rede ich auch mit ihr, dass sie runtergeht in den Garten, bevor eine Katze sie sieht.
Ja, alle Tiere, ne? Nicht nur die Süßen.
Ja, auch so eine Bergwieper kann total süß sein. Also ich meine, wenn die Bergwieper-Babys schlüpfen und rumlaufen, da kriege ich schier einen Flash, sage ich dir.
Ja, das klingt echt schön. Du hast da echt deinen Platz gefunden, ne?
Ja, ich bin hier zu Hause. Und auch die herkommen und einen grünen Daumen haben, ich liebe das, wenn Pflanzenmenschen kommen.
Ja, da wächst ja auch nicht so viel. Das ist ja trocken oft im Sommer da.
Ja, wir müssen ja auch gießen. Nein, wir haben einen Selbstversorgergarten fürs Volontärhaus, einen Selbstversorgergarten für mich. Wir haben Kräuter. Ich mache jedes Jahr für unsere Spender, tue ich selber den Oregano trocknen und pflücken, in Tüten packen und als Geschenk verschicken.
Und hast du noch abschließende Worte? Irgendwas, was wir vergessen haben jetzt?
wenn jemand spenden möchte, sie braucht hier keine Angst haben, dass das in einem Verwaltungsapparat versagt. Das geht eins zu eins. Es gibt hier mich, es gibt die Volontäre, es gibt ein paar Ehrenamtliche, es gibt ein paar ehrenamtliche Botschafter, aber es geht alles in die Tiere. Es versagt hier nichts in einem Verwaltungsapparat.
Das ist schon mal eine Ansage. Genau. Ja, du machst das meiste einfach selber, ne? Und hast da ein paar helfende Hände. Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich für das Interview und dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir ganz viel Erfolg. Oder ja, Erfolg, was ist schon Erfolg, ne? Aber ganz viel Glück weiterhin.
Du darfst uns im Moment Fülle wünschen, weil finanziell sieht es gerade nicht so toll aus. Und also es darf sich auch gerne der Mäzen oder der Investor bei uns melden, der sagt, das wollte ich schon immer. Wir werden auch wachsen. Also bei uns wird es das nächste Volontärhaus geben, die nächsten Volontäre. Dann steht ein Therapreta-Projekt an und dann steht an, dass wir auch irgendwann Menschen aufnehmen können, die hier in tiergestützter Therapie gesunden wollen.
Ja Mensch, also hast du noch einiges vor.
Das sind so die nächsten Meilensteine.
Was ist Therapreta?
Ah, Therapreta, das ist die schwarze, gute Erde, weil hier verkarstet alles, die Leute geben dem Boden nichts zurück. Sie sprühen Glyphosat, auch gerade wegen der Olivenbäume. Das macht das ganze Bodenleben kaputt, zu wenig Insekten und so weiter. Hier gibt es keine Kompostierungskultur. Und ich möchte das neu wieder einführen. Also ich bin auch sehr viel beschäftigt damit, hier geordnete Erde wieder für unsere Selbstversorgergärten zusammenzubringen. Es ist also ein sehr nachhaltiges Projekt hier.
Ja, das ist halt ne, die Zukunft einfach nicht mehr.
Das ist die Zukunft. Es geht nur noch in Gemeinschaft auf einer soziokratischen Ebene nachhaltig und gebend, sich einfügend in die Natur. Und wer das nicht wahrhaben will und nicht leben kann, der wird irgendwann über die Klippe springen. Die technokratische Gesellschaft geht so nicht weiter.
Dann bedanke ich mich nochmal. War echt ein sehr schönes Gespräch, sehr aufschlussreich.
Ich danke dir für deine Arbeit, ich danke dir für diesen Podcast und wir bleiben im Gespräch.
Und damit ist diese Folge unseres Tierschutz-Updates zu Ende. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von Mariannes Tierschutzengagement sehen und hören möchtet, dann schaut gerne bei uns in die Shownotes, wo wir alles verlinken. In Kürze erscheint ihr Buch Stray Souls – A Journey Towards Compassionate Animal Welfare als Kindle Edition auf Amazon. Später werdet ihr es dann auch unter dem deutschen Titel Ein Plädoyer für Streuner auf der Suche nach Heimat finden. Stray Souls taucht ein in die facettenreiche Welt der streunenden Tiere, bietet praktische Lösungen, herzerwärmende Geschichten und innovative Lösungen. Von Bildung über die Schaffung sicherer Rückzugsorte bis hin zur Akzeptanz natürlicher Medizin bietet dieses Buch einen umfassenden Leitfaden zur Förderung von Mitgefühl und Verständnis für streunende Tiere weltweit. Mit einem Fokus auf die Stärkung von Gemeinschaften und die Förderung von Empathie dient es als Leuchtfeuer der Hoffnung für eine harmonischere Beziehung zwischen Mensch und Tier. Außerdem habe ich mit Marianne Kannengießer für ihren YouTube-Kanal FutureLink Earth über mögliche Kriterien für die Adoption von Tierschutztieren gesprochen. Sowohl für die InteressentInnen als auch seitens der Tierschutzvereine. Das Video verlinken wir euch auch in den Shownotes. Hat euch diese Folge gefallen? Dann freuen wir uns über eine Bewertung und ein Abo des Podcasts.